Ja, das ist noch eine wichtige Sache. Ich meine, wie war das mit den Fürsten der Helvetier und der Germanen damals hier? Das waren alles Wilde damals. Europa war ein Kontinent von Wilden und die konnten doch gar nicht schreiben und lesen. Und die haben ihre Geschichten am Lagerfeuer von einer Generation an die andere weitergegeben. Aber die Menschen in der Bibel, auch schon bis Abraham zurück, das waren Leute aus Schriftkulturen. Und die haben nicht einfach Geschichtchen am Lagerfeuer so weitergegeben, sondern die wichtigen Dinge wurden aufgeschrieben. Und ein König damals im 8. Jahrhundert vor Christus, ich war das älteste Schriftstück auf Deutsch, ist so ungefähr das Nibelungenlied, so 700 nach Christus. Das sind schon ganz andere Dimensionen. Und da haben natürlich bibelkritische Theologen, die haben gesagt, ja, wisst ihr, mit dem Alten Testament, das war so wie bei unseren europäischen Vorfahren, meinten sie. Eben, die haben da am Lagerfeuer Geschichten erzählt und die wurden von Generation zu Generation verändert und darum können wir der Bibel gar nicht glauben. Das sind ganz falsche Vorstellungen. Man projiziert europäische, ich hätte fast gesagt Geschichte, man musste hier eher sagen Vorgeschichte. Vorgeschichte heißt, alles ist im Nebel. Projiziert man auf das Volk Israel, das eben ein Volk des Buches war. Auch damals. Nun, Hiskia las den Brief und er ging hinauf in das Haus des Herrn und Hiskia breitete ihn vor dem Herrn aus. Wunderbar. Der ist nicht einfach so, ja, der Brief, den werfe ich in den Papierkorb, geht mir nichts an. Nein, aber er bringt ihn vor den Herrn. Er macht sein Problem zum Problem des Herrn. Und dann sehen wir, Hiskia war ein Mann des Gebets. Und Hiskia betete zu dem Herrn und sprach. Also er wollte, dass Jesaja für ihn betet. Aber er selber betet auch. Herr der Heerscharen, Gott Israels, der du zwischen den Cherubim thronst, du allein bist es, der Gott ist von allen Königreichen der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Herr, das ist Jahwe, neige dein Ohr und höre. Herr, tue deine Augen auf und siehe. Ja, höre alle die Worte Sanheribs, der gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Er spricht nichts davon, er hat mich verspottet und ich bin sehr verletzt, was er alles über mich gesagt hat. Nein, er sieht, Gott ist gelästert worden. Wahrlich, Herr, die Könige von Assyrien haben alle Nationen und ihr Land verwüstet. Und sie haben ihre Götter ins Feuer geworfen, denn sie waren nicht Götter, sondern ein Werk von Menschenhänden, Holz und Stein. Und sie haben sie zerstört. Und nun, Herr, unser Gott, rette uns von seiner Hand, damit alle Königreiche der Erde wissen, dass du allein der Herr bist. Nun, wir sehen auch, Hiskia war ein Realist. Der sieht die Macht von Assyrien, der sieht, das ist wirklich so, was die gemacht haben. Er war kein Optimist und kein Pessimist. Die Optimisten, die vertrauen auf Dinge, die gar nicht sind. Einfach auf gute Dinge, ja? Und die Pessimisten, die haben Angst vor schlechten Dingen, die gar nicht sind. Und der Realist, der sieht sich konfrontiert mit diesen guten und schlechten Dingen, die wirklich da sind. Aber er weiß, dass der Herr über allem steht. Und Hiskia sagt, es ist so, diese Götter wurden alle vernichtet, aber du, Herr, bist der Gott über allem. Greife ein. Und dann sehen wir, Hiskia war missionarisch ausgerichtet. Er möchte, dass dadurch alle Nationen erkennen können, wer der wahre Gott ist. Das ist missionarische Gesinnung. Und damit gehen wir in die Pause. Wir sind stehen geblieben in Jesaja 37. Wir kommen jetzt zu Vers 21. Jesaja 37, Vers 21. Da sandte Jesaja, der Sohn Amoz, zu Hiskia und ließ ihm sagen: So spricht der Herr, der Gott Israels. Was du zu mir gebetet hast wegen Sanheribs, des Königs von Assyrien, dies ist das Wort, welches der Herr über ihn geredet hat. Und jetzt kommt ein Gedicht. Es verachtet dich, es spottet deiner die Jungfrau, die Tochter Zion. Die Töchter Jerusalem Die Tochter Jerusalem schüttelt das Haupt dir nach. Wen hast du verhöhnt und gelästert? Und gegen wen die Stimme erhoben? Gegen den Heiligen Israels hast du deine Augen emporgerichtet. Durch deine Knechte hast du den Herrn verhöhnt und hast gesprochen. Mit meiner Wagenmenge habe ich die Höhe der Berge erstiegen, das Äußerste des Libanon. Und ich werde umhauen den Hochwuchs seiner Zedern, die Auswahl seiner Zypressen. Und ich werde kommen auf seine äußerste Höhe, in seinen Gartenwald. Ich habe gegraben und Wasser getrunken, und mit der Sohle meiner Füße werde ich austrocknen alle Ströme Mazors. Hast du nicht gehört, dass ich von ferne her es gewirkt und von den Tagen der Vorzeit her es gebildet habe? Nun habe ich es kommen lassen, dass du feste Städte verwüstest zu öden Steinhaufen. Und ihre Bewohner waren machtlos. Sie wurden bestürzt und beschämt. Sie waren wie Kraut des Feldes und grünes Gras wie Gras der Dächer und Korn, das verbrannt ist, ehe es aufschießt. Und ich kenne dein Sitzen und dein Aus- und dein Eingehen und dein Toben gegen mich. Wegen deines Tobens wider mich und weil dein Übermut in meine Ohren heraufgekommen ist, so werde ich meinen Ring in deine Nase legen und mein Gebiss in deine Lippen und werde dich zurückführen auf dem Weg, auf welchem du gekommen bist. Das ist die Botschaft an die Assyrer. Und dann sehen wir, wie Gott zu Hiskia noch spricht durch Jesaja. Also, hier betont die göttliche Antwort Gottes prophetische Allwissenheit. Gerade in Vers 26 wirft Gott dem König von Assyrien vor: Hast du es nicht gehört, dass ich von ferne her es gewirkt und von den Tagen der Vorzeit her es gebildet habe? Also, Gott hat schon längst diese weltgeschichtlichen Umwälzungen und Ereignisse vorher gewusst und er selber hat sie so geführt. Also die Weltgeschichte war nicht das Ergebnis von Zufall und es war auch nicht einfach das Ergebnis des Willens einzelner starker Männer, sondern Gott hat die Geschichte in seiner Hand. Und hat das also schon im Voraus so festgelegt, und es schließlich auch kommen lassen. Von den Tagen der Vorzeit her es gebildet. Das heißt, er hat den Ratschluss gefasst. Nun habe ich es kommen lassen. Er hat das also auch ausgeführt, was er geplant hat. Natürlich, die Menschen sind machtlos. Es musste so kommen, weil Gott es so beschlossen hatte. Aber er kennt auch den König von Assyrien ganz genau. Ich kenne dein Sitzen und dein Aus- und dein Eingehen und dein Toben wider mich. Aber diese Allwissenheit Gottes ist eigentlich für diesen König etwas Schreckliches. Ich meine, wenn David davon spricht in Psalm 139, dann ist das ein Trost, diese Allwissenheit Gottes. Ich lese ganz kurz aus Psalm 139. Am Anfang, dem Vorsänger von David ein Psalm: Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Du sichtest mein Wandeln und mein Liegen und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es ganz. Von hinten und von vorn hast du mich eingeengt und auf mich gelegt deine Hand. Kenntnis zu wunderbar für mich, zu hoch, ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich auf zum Himmel, du bist da. Und bettete ich mir in dem Scheol, also unten im Innern der Erde, im Grab, siehe, du bist da. Nähme ich Flügel der Morgenröte, ließe mich nieder am äußersten Ende der Erde. Zum Beispiel von David aus gesehen in San Francisco. Auch da selbst würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Ich weiß, es geht nicht darum, dass er vor Gott fliehen möchte, um ihm zu entkommen, sondern er sagt, wenn ich sogar so weit gehen würde, auch dort würdest du mich leiten und mich an der Hand nehmen. Also für den Gläubigen ist die Allgegenwart und Allwissenheit Gottes ein Trost, aber für diesen Gottlosen, der tobt gegen Gott, ist das ein Schrecken. Und jetzt ab Vers 30 kommt Jesajas Botschaft, Gottes Botschaft an Hiskia. Und dies soll dir das Zeichen sein. Man wird in diesem Jahr den Nachwuchs der Ernte essen und im zweiten Jahr, was ausgesprost ist, und im dritten Jahr sät und erntet und pflanzet Weinberge und esst ihre Frucht. Also es gibt noch eine schwierige Zeit, jetzt während 2 Jahren, und dann wird man wieder ganz normal Landwirtschaft betreiben können. Es kommt nicht zum Untergang Jerusalems. Vers 31, und das Entronnene vom Hause Juda, das übrig geblieben ist, wird wieder Wurzeln nach unten und Frucht tragen nach oben. Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen und ein Entronnenes vom Berge Zion. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird solches tun. Und hier haben wir eine Verheißung vor uns, dass Gott einen Überrest aus Israel retten wird. Und diesen Überrest haben wir an so vielen Stellen in den vorhergehenden Kapiteln schon gefunden. Ich erinnere zum Beispiel an Kapitel 10, wo es auch um Assyrien ging in der Zukunft. Und damals, Jesaja 10, Vers 20, und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Überrest Israels und das Entronnene des Hauses Jakob sich nicht mehr stützen auf den, der es schlägt, sondern es wird sich stützen auf den Herrn, den Heiligen Israels, in Wahrheit. Der Überrest wird umkehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Denn wenn auch dein Volk Israel wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überrest davon wird umkehren. Vertilgung ist fest beschlossen, sie bringt einherflutend Gerechtigkeit. Denn der Herr, der Ewige der Heerscharen, vollführt Vernichtung und Festbeschlossenes inmitten der ganzen Erde. Da geht es also um die endzeitlichen Gerichte der großen Drangsal. Aber in dieser Zeit wird Gott einen Überrest zur Umkehr, zur Bekehrung führen. Nicht das ganze Volk Israel. Darum wird hier gesagt, und das wird in Römer 9 bis 11 von hier zitiert, wenn dein Volk Israel wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überrest davon wird umkehren. Und Zacharja 13,8 sagt, 2/3 werden umkommen und 1/3 wird umkommen, wird überleben und errettet werden. Das steht in Römer 9. Aber in Römer 11 steht, und das scheint ein Widerspruch zu sein, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird, dann wird ganz Israel errettet werden. Das ist kein Widerspruch. Das ist einfach Mathematik. Wenn ein Überrest überlebt, 1/3 und 2/3 umkommen, dann ist der Drittel nachher das Ganze. Ja, der Überrest, der überlebt, dieser Drittel, wird dann ganz Israel sein. Und darum steht in Römer 11, und dann wird ganz Israel errettet werden. Und dieser Überrest wird nun eben auch hier in der Prophetie Jesaja 37, 31 genannt. Das Entronnene vom Haus Juda, das übrig geblieben ist, wird wiederum Wurzeln nach unten und Frucht nach oben tragen. Und jetzt wird erklärt, woher diese Erweckung kommen wird. Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen. Also das wird eine Erweckung sein nach der Entrückung der Gemeinde. Nicht von den USA her, und von Kanada, da sind heute die meisten bekehrten Juden. Weltweit rechnet man heute mit etwa 400.000 bis 500.000 bekehrten Juden. Und die meisten in den USA und in Kanada. Nicht in Israel. Aber diese Stelle macht klar, dass die Erweckung nach der Entrückung der Gemeinde, ich war diese bekehrten Juden heute, die gehören zur Gemeinde und die werden bei der Entrückung auch weggehen. Aber diese Erweckung wird ausgehen von Jerusalem. Die wird im Land geschehen. Und wie Sacharja 13,8 sagt, da wird ein Drittel im Land wird zur Umkehr kommen. Nun, wenn hier steht, denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen, dann könnte man denken, ja, vielleicht von Westjerusalem. Und da hat ja die UNO nicht so sehr ein Problem. Man möchte aus Ostjerusalem und der Altstadt, da möchte man eine palästinensische Hauptstadt machen. Aber der Vers geht weiter und ein entronnenes vom Berge Zion. Das ist der Tempelberg in Ostjerusalem. Also die kommende Erweckung wird hier ganz klar in Zusammenhang gebracht mit dem Tempelberg in Ostjerusalem. Wie auch die Dinge sich entwickeln mögen, aber dieser Ort wird für die Juden weiter von Bedeutung bleiben und von dort wird sogar die Erweckung ausgehen. Und das wird Gott tun. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird solches tun. Auch wenn die Menschen meinen, das geht irgendwie anders. Nein, Gott wird es so machen. Von dort aus wird die Erweckung kommen. Ich lese weiter, Vers 33. Darum, so spricht der Herr von dem König von Assyrien, er soll nicht in diese Stadt kommen und er soll keinen Pfeil da reinschießen und keinen Schild ihr zukehren und er soll keinen Wall gegen sie aufschütten. Auf dem Wege, den er gekommen ist, auf dem soll er zurückkehren und soll in diese Stadt nicht kommen, spricht der Herr. Und ich will diese Stadt beschirmen, um sie zu retten, um meinet und um Davids, meines Knechtes, willen. Und der Engel des Herrn zog aus und schlug in dem Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und als man des Morgens früh aufstand, siehe, da waren sie allesamt Leichname. Und Sanherib, der König von Assyrien, brach auf und er zog fort und kehrte zurück und blieb in Ninive. Und es geschah, als er sich niederbeugte im Hause Nisrocks, seines Gottes, da erschlugen ihn Adrammelech und Schareser, seine Söhne, mit dem Schwerte. Und sie entrannen in das Land Ararat und Esarhaddon, sein Sohn, wurde König an seiner Stadt. Der Engel des Herrn. Nicht einfach ein Engel des Herrn. Engel, hebräisch Malach, heißt einfach Gesandter. Das kann ein Engel sein, im engeren Sinn des Wortes. Malach wird aber auch benutzt für Menschen. Zum Beispiel in 2. Könige 1, die Boten des Königs, die werden auf Hebräisch, ganz normal, Malach genannt. Aber dann haben wir im Alten Testament eine ganz geheimnisvolle Person, die immer wieder vorkommt. Der Engel des Herrn. Das beginnt in 1. Mose 16 und setzt sich durch das ganze Alte Testament hindurch fort. Und dieser Bote des Herrn wird mit dem Herrn gleichgesetzt. Denn in 1. Mose 16 erscheint der Engel des Herrn, der Malach Adonai, der Hagar in der Wüste. Und dann spricht er mit dir und im Verlauf der Konversation sagt die Bibel, dass der Herr, Yahweh, mit Hagar sprach. Und dort wird klar, der Bote des Herrn, das ist der Herr selbst. Und daraus wird schon alttestamentlich klar, dass in der Gottheit mehr als eine Person ist. Und da ist jemand, der gesandt wird. Der Herr sendet den Herrn. Auch in Sacharja 2 findet man das. Da spricht der Herr der Heerscharen, spricht zum Volk Israel, ich werde zu euch kommen und werde in eurer Mitte wohnen. Und dann werdet ihr erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich zu euch gesandt hat. Das ist ganz klar alttestamentlich. Da ist mehr als eine Person in der Gottheit. Und es gibt nur einen Gott, aber es gibt mehr als eine Person. Und so ist der Engel des Herrn ganz speziell der Sohn Gottes, der schon im Alten Testament vom Vater gesandt Dinge getan hat und später sollte er als Mensch in diese Welt kommen, vom Vater gesandt. Das Johannesevangelium sagt ja das über 40 Mal, dass der Sohn vom Vater gesandt war. Und jetzt sehen wir hier, der Malach Adonai kommt und schlägt die assyrische Armee, 185.000 Tote. Und dieses Ereignis plus die Angst von Tiraka, der Gefahr aus Kusch, aus Afrika, führt ihn dazu, dass er abzieht. Und das finden wir ebenso auf dem Taylor-Prisma belegt. Sanherib rühmt sich, 46 feste Städte erobert zu haben in Judäa. Er rühmt sich, den König Hiskia eingeschlossen zu haben wie einen Vogel im Käfig. Aber er erklärt nicht, warum er Jerusalem denn nicht erobert habe. Natürlich sagt er nichts von diesen 185.000 Toten. Das wäre ja ein Bekenntnis sondergleichen. Aber aus dem, was er nicht sagt, sehen wir, was da geschehen war. Und so ist dieses archäologische Zeugnis völlig in Übereinstimmung mit dem biblischen Text. Und tatsächlich danach wurde Sanherib ermordet und da kam Esarhaddon an die Macht. Das ist eben dieser assyrische König, der auch auf einer Stele aus seiner Zeit dargestellt ist und bewundert werden kann im Pergamonmuseum in Berlin. Jetzt gehen wir weiter zu Kapitel 38. In jenen Tagen wurde Hiskia krank zum Sterben. Eben, das war in diesem 14. Jahr seiner Regierung, als die Assyrer gegen ihn kamen. Nicht wahr? Wir haben ja gehabt in Kapitel 36, 1. Und es geschah im 14. Jahr des Königs Hiskia. Da zog Sanherib, der König von Assyrien, herauf. Nun, wir haben ja schon gesehen, in 2. Könige 18 wird gesagt, dass Hiskia insgesamt 29 Jahre regiert hat. Und hier sind wir im 14. Jahr. Denn nachher in der Geschichte, Hiskia soll sterben, aber er bittet Gott um Heilung und darf noch 15 Jahre länger leben. 14 plus 15 gibt 29. Darum ist also ganz klar zu datieren, dass diese Krankheit in die gleiche Zeit fällt wie der assyrische Angriff und die assyrische Bedrohung in Jerusalem. Und damit wird klar, dass also diese zwei Prüfungen in der gleichen Zeit über diesen Mann hereinkamen. Und trotzdem werden wir sehen, hat Hiskia diese Prüfungen bestanden. Das ist der Grundsatz von 1. Korinther 10, wenn wir das kurz aufschlagen. Wir kommen ja manchmal an den Punkt, wo wir den Eindruck haben, das ist jetzt zu viel. Aber glücklicherweise wissen wir gar nicht, wie viel wir ertragen. Und Gott weiß es. 1. Korinther 10, Vers 12. Daher, wer zu stehen sich dünkt, sehe zu, dass er nicht falle. Also das ist jetzt jemand, der sich vorstellt, er sei sehr stark. Stärker als die Versuchung. Und der muss ganz besonders aufpassen, dass er eben nicht zu Fall kommt. Aber dann geht es weiter. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern wird mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Also das ist eine Zusage, dass Gott nicht zulässt über unser Vermögen. Natürlich können wir sagen, es ist zu viel für uns, aber die Stelle sagt, dass Gott den Ausgang schaffen wird. Für uns kann es schon zu viel sein, aber weil der Herr noch da ist, ist es dann doch nicht zu viel. Ich weiß, wenn man liest in 2. Korinther 1, dort erzählt der Apostel Paulus, wie er in Ephesus war. Er erzählt nochmals diese Geschichte mit diesem schrecklichen Tumult, dieser schrecklichen Verwirrung in Ephesus, beschrieben in Apostelgeschichte 19. Und da sagt er in 2. Korinther 1, dass er dort am Leben verzweifelt war. Also er kann sich überzeugen, jetzt werde ich sterben, jetzt ist fertig. Und dann sagt er, er habe dann nur noch sein Vertrauen auf Gott, auf den Gott gesetzt, der die Toten auferweckt. Das war noch sein Trost. Und er sagt dort, wir waren beschwert über Vermögen. Der gleiche Mann, der sagte in 1. Korinther 10, ihr werdet nicht über euer Vermögen versucht, sagt in 2. Korinther 1 über unser Vermögen. Aber eben, er kam dann trotzdem heraus, weil der Herr da ist. Denn er wird zusehen, dass es nicht über uns, über unsere Kraft hinausgeht, indem er eben den Ausgang schaffen wird. Und so sehen wir auch bei Hiskia, das war furchtbar. Also wenn man körperlich noch geschwächt ist und dann diesen Druck, gerade dann denkt man, jetzt geht es nicht mehr. Aber diese Kapitel machen klar, und es geht doch mit dem Herrn. Also nochmals 38,1 und dann weiter. In jenen Tagen wurde Hiskia krank zum Sterben. Und Jesaja, der Sohn Amoz, der Prophet, kam zu ihm und sprach zu ihm: So spricht der Herr. Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht genesen. Bestelle dein Haus, das heißt, mach dein Testament, mache Ordnung in deinen Nachlass. Ein göttlicher Aufruf. Nicht wahr? Man muss die Dinge klären. Man muss sich mit dem Sterben auseinandersetzen. Es gibt Leute, die werden alt und älter und sie klären die Dinge nicht. Aber das ist hier ein göttlicher Aufruf. Gut, Hiskia war noch nicht so sehr alt, ja? Und Gott sagt, du wirst sterben und nicht genesen. Also das war für ihn eine Überraschung, dass er jetzt so früh sterben soll. Aber dann der Befehl, bestelle dein Haus. Also man muss den Nachlass, das Testament und so weiter, das soll man machen und klären. Hiskia möchte nicht sterben. Und das ist ganz normal. Gott hat ja diesen Erhaltungs... Das Wort Trieb gefällt mir nicht. Es ist etwas Höheres als ein Trieb. Aber dieses Verlangen zu leben in uns hineingelegt. Obwohl wir als Gläubige wissen, Paulus sagt in Philipper 1, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Er sagt, es ist weit besser. Also die Bibel sagt ganz klar, dass wenn wir in der Herrlichkeit des Himmels sind, im Paradies, es ist weit besser und trotzdem haben wir diesen Drang in uns, wir möchten leben. Wenn die Krankheit kommt, nicht einfach, ist das nicht das Normale, dass wir sagen, oh, wunderbar. Ja gut, aber in gewissen Alter kann das kommen. Ich meine, es gibt wirklich Leute, die Großmutter war eine Schwägerin, so war das. Die wurde so alt und die konnte einfach nicht sterben. Und die hatte wirklich den Wunsch, dass jetzt der Herr doch endlich sie holen soll. Aber die hatte ja über 90 Jahre gelebt und dann war mal der Wunsch da, jetzt möchte ich gehen. Aber wenn man als im Leben drin stehend diesen Wunsch hat, einfach nicht zu leben, das ist nicht das Normale. Gott hat das in uns hineingelegt und so war das auch bei Hiskia. Vers 2, da wandte Hiskia sein Angesicht gegen die Wand. Das ist so realistisch beschrieben, ja. Der dreht sich im Bett mit dem Gesicht zur Wand, niemand soll das sehen. Und betete zu dem Herrn und sprach, ach Herr, gedenke doch, dass ich vor deinem Angesicht gewandelt habe in Wahrheit und mit ungeteiltem Herzen und dass ich getan, was gut ist in deinen Augen. Und genau dieses Zeugnis wird ihm ausgestellt in 2. Könige und 2. Chroniker, dass er dem Herrn so ungeteilt nachgefolgt ist. Das ist also nicht ein falsches Selbstlob. Er denkt an die ganze Reformation, die entstanden ist. Und Hiskia weinte sehr. Hier haben wir auch wieder mal einen biblischen Hinweis darauf, dass die Ansicht in unserer Gesellschaft, dass Männer eigentlich nicht weinen sollten, dass die echt nicht biblisch ist. Und wir sehen auch den Herrn Jesus selbst am Grab von Lazarus, wie es dort heißt in Johannes 11, Jesus vergoss Tränen. Er hat wirklich geweint. Und so dürfen wir das auch. Und Hiskia, das war ein Mann, nicht wahr? Und die Bibel sagt, und Hiskia weinte sehr. Aber es ist genau das, was Gott uns sagt in Klagelieder 3. Eine sehr wichtige Stelle. Die zeigt uns, wir sollen keine Stoiker sein. Das ist eine griechische, heidnische Philosophie, dass man die Gefühle beherrschen und einfach die Schmerzen gefühlslos übergehen soll, so ähnlich wie die Indianer früher. Also schlagen wir auf Klagelieder, gerade nach Jeremia, 2, Vers 19. Das ist ein ganzes Buch zum Weinen, das Buch der Klagelieder. Und da steht in 2, Vers 19, mache dich auf, klage in der Nacht, beim Beginn der Nachtwachen. Also ab 8 Uhr abends, ja? Schütte dein Herz aus wie Wasser vor dem Angesicht des Herrn. Hebe deine Hände zu ihm empor für die Seele deiner Kinder, die vor Hunger verschmachten an allen Straßenecken. Also hier wird wirklich gesagt, die Seele ausschütten wie Wasser. Wir gehen zurück. Jesaja 38, 4. Und Hiskia weinte sehr. Da geschah das Wort des Herrn zu Jesaja also. Gehe hin und sage zu Hiskia, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Ich habe dein Gebet gehört. Ich habe deine Tränen gesehen. Siehe, ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. Das ist eine sehr interessante Sache, dass es hier heißt, ich habe deine Tränen gesehen. In den Psalmen haben wir diesbezüglich einen ganz bewegenden Vers. Schlagen wir auf Psalm 56, Vers 9. Mein Umherirren oder mein Klagen zählst du. Lege in deinen Schlauch meine Tränen. Sind sie nicht in deinem Buch? Also hier sagt der Psalmist, dass Gott die Tränen in einem speziellen Buch verzeichnet. Ich weiß, es gibt eine ganze himmlische Bibliothek. Es gab mal einen Bibelschulentag mit dem Thema das Buch des Lebens. Und da haben wir aber uns auch mit der himmlischen Bibliothek beschäftigt und verschiedene Bücher, die die Bibel erwähnt, die es im Himmel gibt, nicht nur das Buch des Lebens, sondern die Bücher der Werke. Es gibt das Buch des Hauses Israel, es gibt das Buch der Wahrheit, es gibt das Buch der Tränen. Und eine ganze Bibliothek, nicht wahr? Es steht ja in Offenbarung 20, wenn nach dem tausendjährigen Reich die Welt untergeht und alle Toten, die Verlorenen vor dem Gerichtsthron erscheinen, dann heißt es, und Bücher wurden aufgetan. Und das des Lebens wird speziell erwähnt. Und diese Bücher in der Mehrzahl, die sind eben die Bücher der göttlichen Bibliothek. Und eines darunter ist dieses Buch der Tränen, in dem Gott alles verzeichnet. Also selbst die verborgensten Nöte und Gefühle kennt der Herr. Und er schreibt es nicht auf, weil er es vergessen würde. Aber damit dokumentiert er uns gegenüber, wie wichtig die Tränen sind. Und da wird symbolisch gesagt, lege, oder im symbolischen Sinn, lege in deinen Schlauch meine Tränen. Schlauch war ja der Behälter für Trinkflüssigkeit, für Wasser, für Wein und so weiter. Und hier sagt der Psalmist, lege in deinen Schlauch meine Tränen. Also Gott sammelt alle Tränen zusammen. Und wir lesen in Offenbarung 21, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, dass er dann alle Tränen abwischen wird von ihren Augen. Dass sogar die letzten Traurigkeiten werden dann von Gott selber weggetan werden. Und das ist sehr bewegend, wenn wir daran denken, wie speziell die Tränen des Menschen sind. Es gibt nämlich kein Lebewesen auf Erden, das Tränen vergießt aus Traurigkeit als nur die Menschen. Ja, man spricht von Krokodilstränen, aber Krokodile, die weinen nicht, wenn sie traurig sind, sondern das ist ein reiner physiologischer Prozess von Stoffwechsel. Und darum Krokodilstränen, das sind eben Tränen, die Menschen weinen, wenn sie etwas vorheucheln. Ja, aber Tränen aus Traurigkeit, das findet man nicht bei den Affen. Ich weiß, man kann sich Gedanken machen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Mensch und Tier? Da kann man sagen, ja, der Mensch hat eine Sprache mit einer Lautsprache, ein völlig anderes System, das findet man nirgends im Tierreich. Der Mensch kann Gott erkennen, aber Tiere können das nicht. Darum hat man noch nie einen Affen gesehen, der betet. Aber so gibt es verschiedene Dinge. Aber eines darunter ist, Menschen können Tränen vergießen, wenn sie traurig sind. Und darum hat das schon noch eine ganz besondere Note, wenn es dann heißt, dass Gott alle ihre Tränen von ihren Augen abwischen wird. Und man kann sagen, ja, aber wenn ich gestorben bin, dann ist dann alles vorbei und jede Traurigkeit vorüber. Ach wo? In der Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann lesen wir, dass Lazarus, dieser arme Mann, der so viel gelitten hat in seinem Leben, kam ins Paradies, in den Schoß Abrahams. Und Abraham sagt zu dem reichen Mann am Ort der Qual, du hast ein Gutes gehabt in deinem Leben und jetzt bist du in Qualen. Aber Lazarus hat das Übel gehabt in seinem Leben und jetzt wird er hier getröstet. Das heißt, er war schon im Jenseits, schon im Paradies, wie die Rabbiner sagten, der Schoß Abrahams, und da wurde er getröstet. Ja, und das nur so als kleiner Exkurs zu den Tränen. Und Gott sagt hier in Vers 5, ich habe dein Gebet gehört, ich habe deine Tränen gesehen. Siehe, ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. Und von der Hand des Königs von Assyrien will ich dich und diese Stadt erretten. Und ich will diese Stadt beschirmen. Ja, jetzt haben wir den Beweis. Diese Krankheit war effektiv in der Zeit, als die Assyrer Jerusalem bedrängten. Denn hier sagt ja Gott erst voraus, dass also eine Rettung stattfinden wird. Das macht also klar, dass diese zeitliche Angabe 38,1, in jenen Tagen wurde Hiskia krank zum Sterben, das heißt in dieser Zeit, als diese ganze Geschichte mit Assyrien stattgefunden hatte. Und damit machte Gott dem Kranken Mut. Ich will diese Stadt beschirmen. Und dies wird dir das Zeichen sein von Seiten des Herrn, dass der Herr dieses Wort tun wird, welches er geredet hat. Siehe, ich lasse den Schatten der Gerade, welche er an dem Sonnenzeiger Ahas durch die Sonne niederwärts gegangen ist, um 10 Grade rückwärts gehen. Und die Sonne kehrte an dem Sonnenzeiger 10 Grade zurück, welche sie niederwärts gegangen war. Also ein ganz ungewöhnliches Zeichen. Nicht wahr? Schon einmal hatte, in Jesaja 7 war das, da war Vater Ahas, dieser Gottlose, in größter Bedrängnis durch die 10 Stämme und durch die syrische Armee. Und dann kam Jesaja zu Ahas, er traf ihn da an der Wasserleitung des oberen Teiches, auf dem Wege des Walkerfeldes. So steht es in Jesaja 7. Das ist genau der gleiche Ort, wo später der Rabschakeh stand. Dort kam Jesaja mit seinem Sohn zu Ahas und machte ihm Mut, dass der Herr helfen werde. Und dann sagt Jesaja, der Herr hat gesagt, dass er sich ein Zeichen wünschen darf, oben im Himmel oder unten auf der Erde, damit er weiß, dass wirklich dass dieses prophetische Wort Wahrheit ist. Und dann sagt dieser gottlose Ahas, oh, ich möchte den Herrn nicht versuchen. Das ist ein Heuchler. Wenn der Herr selbst sagt, jetzt darfst du ein Zeichen verlangen, sagt er, oh, ich möchte kein Zeichen. Aber dieser Hiskia, der kriegt einfach ein Zeichen. Und da geht die Sonnenuhr, geht da 10 Grade zurück. Das ist etwas, niemand weiß, was genau geschehen ist, physikalisch. Aber es ist der Beweis, dass Gott, der genannt wird in diesem Text, der Herr der Heerscharen. Heerscharen, zwar Ott, meint im Alten Testament die Heerschare der Engel, meint die Heerschare der Armeen dieser Welt, drittens die Heerscharen der Armee Israels, alles in der Hand des Herrn, und viertens wird zwar Ott auch benutzt für das Sternenheer des Weltalls. Also Adonai Zvaot, der Herr der Heerscharen, das ist der Gott, der alle Galaxien des ganzen Weltalls in seiner Hand hat. Und dieser Gott hat gesagt, es soll 10 Grad zurückkehren. Ist ja eigentlich nichts im Vergleich zu dem Wunder des ganzen Weltalls. Und das ist geschehen. Einmal hat Gott die Sonne stehen lassen bei Josua. Und dann wird dort gesagt, nie sonst hat Gott ein solches Gebet wie bei Josua um einen verlängerten Tag erhört. Das hat es nie mehr gegeben. Es war einzigartig. Und dann eben noch hier, ohne dass Hiskia gebeten hat, das Zeichen kommt, 10 Grad zurück. Ja, was war das bei Josua? Das ist auch unfasslich. Das war eben ein Wunder dessen, der das ganze Weltall in seiner Hand hat. Und auch alle physikalischen Gesetze. Für ihn überhaupt kein Problem. Und übrigens dann noch eine kleine Randbemerkung. Da gibt es so gescheite Leute, die sagen, seht ihr in der Bibel, die Bibel meint die Sonne kreise um die Erde. Und gerade vor kurzem hat mir das wieder jemand gesagt, dass dieses Problem der Schule aufgekommen sei. Da habe ich erklärt, ich meine, solchen Leuten muss man sagen, wie sagen die dann zu ihrer Frau, oh, ist das ein schöner Erduntergang. Ja, wenn die Sonne runtergeht am Horizont, jeder vernünftige Mensch sagt, ein schöner Sonnenuntergang. Wir beschreiben astronomisch die Dinge, wie man sie von der Erde aus sieht. Und das macht man übrigens auch in der Astronomie bis heute. Die Verschiebung am Himmel mit den Sternen, die werden beschrieben so von der Erde als ein Fixpunkt, einen theoretischen Fixpunkt. So beschreibt man das. Und darum, also jeder vernünftige Mensch spricht vom Sonnenaufgang und Sonnenuntergang und sonst wäre er verrückt. Also, ich meine, ein junger Mann, der eine meiner Töchter heiraten würde und würde sagen, oh, diese Sonne, dieser Erduntergang, würde sagen, das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. Also, und wenn die Bibel sagt, die Sonne stand still, dann war sie wirklich, stand sie still für den Beobachter auf der Erde. Aber das sagt doch nichts darüber aus, dass die Bibel behaupten würde, die Sonne kreise um die Erde. So, das war nur so ein kleiner engagierter Exkurs, und sonst gehen wir jetzt wieder weiter mit Vers 9. Aufzeichnung Hiskias des Königs von Juda, als er krank gewesen und von seiner Krankheit genesen war. Sehen wir, dieser Hiskia, der konnte nicht nur lesen, Briefe lesen, auch ganz böse Briefe, sondern er konnte auch schreiben. Und er hat diese gewaltige Erfahrung, hat er da in Worte gefasst. Ich sprach, in der Ruhe meiner Tage soll ich hingehen zu den Pforten des Scheol. Bin beraubt des Restes meiner Jahre. Also, da schreibt er auf, wie er traurig war. Jetzt, ich bin so gesund und fit und jetzt sagt der Herr, ich müsste sterben. Und jetzt ist der Rest meiner Jahre, die einem Menschen normalerweise zur Verfügung stehen, die sind weg. Beraubt des Restes meiner Jahre. Ich sprach, ich werde den Herrn nicht sehen, den Herrn im Lande der Lebendigen. Ich werde Menschen nicht mehr erblicken. Bei den Bewohnern des Totenreiches, meine Wohnung ist abgebrochen und wurde von mir weggeführt wie ein Hirtenzelt. Ich habe dem Weber gleich mein Leben aufgerollt. Vom Drumme schnitt er mich los. Vom Tage bis zur Nacht wirst du ein Ende mit mir machen. Also hier beschreibt er, wie traurig ist, dass er von dieser Erde weg muss und nicht mehr da bei den Lebendigen sein kann. Das bedeutet nicht, dass Hiskia keine Hoffnung gehabt hätte für das Weiterleben nach dem Tod im Paradies. Aber gerade bei den alttestamentlich Gläubigen wird das als sehr schlimm beschrieben, das Sterben. Und auch in den Psalmen findet man, wie davon gesagt wird, dann im Totenreich, und das meint dann in dem Zusammenhang das Grab, wird keiner mehr dich loben. Nicht wahr? Damit wir Gott loben können, brauchen wir unseren Körper. Ja, unsere ganzen Stimmbänder, das ist unser Körper. Und damit können wir singen und können wir Gott loben. Um ein Saiteninstrument zu spielen, da brauchen wir unseren Körper. Und eben, wenn der stirbt und dann zerfällt, ist alles vorbei. Und so wird das hier beschrieben, eben da im Lande der Lebendigen, dann bin ich nicht mehr da und kann nicht mehr Anteil haben an dem, wie man die Menschen, wie die Menschen Gott loben hier auf Erden. Vers 13, ich beschwichtigte meine Seele bis zum Morgen. Also da hat er sich am Abend gesagt, mit dieser Krankheit, vielleicht morgen wird es schon besser gehen. Ich weiß, das denkt man ja oft. Man kann, morgen ist besser. Und dann geht der Satz weiter. Dem Löwen gleich, also zerbrach ihr alle meine Gebeine. Am nächsten Morgen war es noch viel schlimmer. Hat er so gelitten wie bei einem Löwe, die Knochen mit seinem unglaublichen Gebiss. Die können ja Knochen richtig zermalmen. So hat er sich gefühlt. Und dann vergleicht er sich mit einer Schwalbe und einem Kranich. Wie eine Schwalbe, wie ein Kranich, so klagte ich. Ich girrte wie die Taube. Schmachtend blickten meine Augen zur Höhe. O Herr, mir ist bange, tritt als Bürger für mich ein. Was soll ich sagen, dass er es mir zugesagt und es auch ausgeführt hat? Ich will sachte wallen alle meine Jahre wegen der Betrübnis meiner Seele. O Herr, durch dieses lebt man und in jeder Hinsicht ist darin das Leben meines Geistes. Und du machst mich gesund und erhältst mich am Leben, siehe, zum Heile wurde mir bitteres Leid. Du zogest liebevoll meine Seele aus der Vernichtungsgrube, denn alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen. Denn nicht der Scheol preist dich. Das Wort Scheol bedeutet im Alten Testament manchmal den jenseitigen Bereich. Dann ist es für die Gläubigen das Paradies und für die Verlorenen das Gefängnis, der Ort der Qual. Und manchmal bezeichnet Scheol der diesseitige Aspekt. Und dann ist es das Grab. Müssen wir also von Stelle zu Stelle immer prüfen, geht es jetzt ums Grab, wo der Körper hinkommt? Oder geht es um das Jenseits, wo Seele und Geist hinkommen? Mit dem Tod gibt es eben eine Trennung von dem, was hier eine wirkliche Einheit ist. Und diese Aufspaltung, die ist nicht einfach nichts. Sie ist unnatürlich. Der Tod ist ja ein Feind, sagt 1. Korinther 15. Und darum, diese Trennung, das kann dem Mensch nicht einfach so leicht fallen. Aber es ist so schön, in 1. Thessalonicher 4, im Zusammenhang mit der Entrückung, wird dort gesprochen von Gläubigen, die gestorben sind. Aber da heißt es nicht, die sind gestorben, sondern das heißt es, die durch Christus Entschlafenen. Das heißt, es ist wie wenn sie einschlafen würden, aber da sind sie nicht allein. Durch Christus entschlafen. Ich meine, wir können uns manchmal bedenken, niemand hat das von uns erlebt. Wie ist das eigentlich in dem Moment, wo es dann genau rübergeht, ja? Wie ist das? Und das kann wie eine Bedrohung wirken. Aber es ist so schön, dass wir dann wissen, durch Christus entschlafen, das heißt, dass die Gläubigen diesen Übergang in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus tun. Er wird genau auch diesen Übergang, da wird er ganz nahe sein. Das ist wunderbar. Ja, und so preist also Hiskia, dass er weiterleben darf. Denn nicht der Scheol preist dich, der Tod Lob singt dir nicht, Grab ist alles ruhig. Die in die Grube hinabgefahren sind, harren nicht auf deine Treue. Der Lebende, der preist dich, wie ich heute. Der Vater gibt den Kindern Kunde von deiner Treue. Der Herr war bereit, mich zu retten, und wir wollen mein Seitenspiel rühren, alle Tage unseres Lebens im Haus des Herrn. Zwei Dinge sagt hier Hiskia, die bewegend sind. Er sagt, ich möchte meinen Kindern erzählen, wie treu Gott ist. Das möchte ich jetzt weitergeben, weil ich als Vater weiterleben darf. Und nicht wahr? Manchmal denkt man, Vater werden, das sei eine ganz einfache Sache. Nein, es ist so, dass man ein Kind kriegt, das ist nicht so, da braucht es nicht viel Intelligenz. Aber dass man ein Vater wird, das ist etwas ganz anderes. Man ist nicht automatisch ein Vater, wenn man ein Kind hat. Aber das ist ein Vater. Der Vater gibt den Kindern Kunde von deiner Treue. Das ist ein Mann, der seinen Kindern wirklich wertvoll machen kann, wer Gott ist und wie Gott ist und wie man Gott erleben kann in seiner Treue. Das will er tun. Und dann noch etwas Zweites. Er möchte, dass im Tempel mit Musikinstrumenten alle Tage seines Lebens der Herr gerühmt wird. Also das Singen zu Gottes Ehre mit Instrumentalbegleitung, das war Hiskia von nun an ganz besonders wichtig. Er hat gesagt, hier, im Grab kann man dich nicht loben, aber jetzt, wenn ich schon 15 Jahre weiterleben darf, da möchte ich hier wirklich einen Akzent setzen. Ja, und hier können wir von einer Prüfung noch sprechen im Zusammenhang, die gar nicht so speziell erwähnt wird. Er sagt, der Vater gibt den Kindern Kunde von deiner Treue. Wer kam nach Hiskia, nach den 15 Jahren? Das war Manasse. Und das war jetzt wirklich ein abscheulicher Sohn. Also so gottlos war kaum einer unter den Königen von Juda wie dieser Manasse. Und man kann ausrechnen mit der Chronologie, und da merkt man, dieser Manasse wurde nicht vor dieser Prüfung geboren. Der wurde erst gezeugt kurze Zeit nach dieser Krankheit. Kriegt ein Kind jetzt in diesem verlängerten Leben und dieses Kind wird so gottlos, so übel. Und er hat so viel Verderben angerichtet, noch schlimmer als Vater Ahas. Der wurde noch schrecklicher. Ja, das gibt schon eine besondere Note. Dieser Hiskia hat sich wirklich vorgesetzt, ich möchte ein richtiger Vater sein, der den Kindern Kunde gibt von deiner Treue. Und dann ein Kind, das letztlich mit Füßen trat. Allerdings, das dürfen wir noch hinzufügen, nach einem langen, gottlosen Leben kommt dieser Manasse schließlich zur Buße und bekommt Vergebung. Ja, aber was hat dieser Hiskia mit diesem Jungen erlebt? Und ich meine, man kann ja ganz klar sagen, all diese Jahre, das waren dann noch 12 Jahre. Das heißt also, 3 Jahre nach der Krankheit wurde Manasse geboren. Das heißt, etwa 9 Monate vorher wurde gezeugt. Denn mit 12 Jahren kam Manasse dann auf den Thron. Aber man muss nicht einfach denken, dass dieser Manasse wohl erst nachher so ein Mensch wurde. Das ist naheliegend, dass er das schon früher lebte, in diesen 12 Jahren Erziehung. Das kam nicht einfach aus dem Nichts. Diese Rebellion, diesen Hass gegen Gott und sein Wort. Ja, das war eben eine ganz verborgene Prüfung. Und so gibt es auch in unserem Leben, es gibt Prüfungen, die können die Leute von außen sehen. Das sah jeder, Assyrien, Krankheit und dann das, was noch kommt. Kapitel 39. Aber diese verborgenen Nöte in der Familie, das sind manchmal Prüfungen, die sieht keiner. Aber der Herr kennt sie. Jetzt kommen wir noch zu Vers 21. Und Jesaja sagte, dass man einen Feigenkuchen als Pflaster nehmen und ihn auf das Geschwür legen solle, damit er genese. Und Hiskia sprach, oder hatte gesprochen, welches ist das Zeichen, dass ich in das Haus des Herrn hinaufgehen werde? Vers 22 muss man vorzeitig verstehen, also noch ein Rückgriff, dass Hiskia die Frage gestellt hat, wie kann er an einem Zeichen erkennen, dass Gott eben so in seinem Leben eingreifen würde? Und dann kam eben das Zeichen mit der Sonnenuhr. Aber jetzt interessant, also Gott sagt zu, dass er Hiskia weiterleben lässt. Er tut ein Wunder, aber hier betätigt sich Jesaja als Krankenpfleger und legt einen Feigenkuchen auf als Geschwürpflaster. Das ist Medizin im Alten Testament. Und interessant ist eben, dass Gott geheilt hat mit Medizin. Er hätte das tun können ohne Medizin. Und das ist so, Gott, wenn Gott will, kann er mit Medizin, wenn er will, kann er ohne Medizin. Und im Neuen Testament sehen wir ja auch bei Timotheus, ich habe die Stelle hier auf dem Blatt aufgeführt, 1. Timotheus 5, Vers 23. Da sagt Paulus zu Timotheus, er solle nicht länger nur Wasser trinken, sondern nimm ein wenig Wein, um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Ich war in der alten Welt damals, war das normal im Mittelmeerraum, dass man dem nicht ganz sauberen Trinkwasser damals etwas Wein zur Desinfektion beifügte. Also man hat nicht, normalerweise nicht Wein getrunken wie wir, der Wein pur, sondern verdünnt mit Wasser. Und ganz besonders eben zur Desinfektion. Aber Timotheus war so überzeugt, dass er eben wohl wegen der ganzen Alkoholprobleme, die es gibt, gar keinen Wein trinken soll. Und Paulus sagt, er soll doch ein bisschen Wein nehmen. Und das würde ihm helfen im Blick auf diese ständigen Magenprobleme und seines häufigen Unwohlseins willen. Es ging ihm oft schlecht. Und das hing natürlich zusammen mit den Bakterien des Trinkwassers. Also dort sehen wir den Einsatz von Wein aus medizinischen Gründen. Und in der Geschichte, in dem Gleichnis meine ich, von dem barmherzigen Samariter, dort sehen wir Wundbehandlung mit Wein zur Desinfektion und Öl, Olivenöl. Und tatsächlich, die wichtigsten Bestandteile der antiken Medizin waren Öl und Wein. Ja, und der Herr erzählt so das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wie da selbstverständlich bei diesen Verletzungen diese medizinischen Hilfsmittel eingesetzt wurden. Und dann haben wir noch Jakobus 5, Vers 14, wo Jakobus erklärt, ist jemand krank, so rufe er die Ältesten und er sagt, dass sie über ihn beten können. Und wenn er Sünde begangen hat, auch diese Möglichkeit wird in Betracht gezogen. Und dort sagt er von dem Salben. Es ist interessant, im Neuen Testament gibt es zwei Wörter für Salben. Chrio, das ist speziell rituell Salben, wie zum Beispiel in Apostelgeschichte 4, 27. Und dann gibt es Aleifo, das ist medizinisch Salben. Und was steht in Jakobus 5, Vers 14? Aleifo. Es geht also nicht um das rituelle, symbolische Salben, sondern es geht um den Einsatz der Medizin. Plus Gebet. Und da haben wir eine klare Grundlage, um biblisch zu belegen, dass es korrekt ist, wenn wir Medizin benutzen. Gerade vor kurzem hatte ich so ein Zeugnis gelesen von einer Frau, die hatte die Diagnose Krebs und sie sagte sich, ich will auf den Herrn vertrauen, ich will keine Chemo machen. Das hat mir so wehgetan, weil die Frau geht von einer falschen Voraussetzung aus. Natürlich kann der Herr heilen ohne Medizin. Aber die Bibel zeigt uns, dass Gott eben die Medizin benutzen will. Und dass wir sie eben dankbar aus seiner Hand nehmen dürfen. Genauso wie Hiskia dieses Pflaster hätte sagen können, Jesaja ohne Pflaster. Aber Gott wollte mit Medizin ein Wunder tun. Und es war auch so ein Wunder. Und so ist es wichtig, dass wir eine korrekte Haltung gegenüber der Medizin haben. Nicht, dass wir unser Vertrauen einfach auf diese Medizin richten, sondern auf den Herrn, aber dankbar diese Hilfsmittel aus seiner Hand annehmen. Also hier haben wir ganz klar ein Wunder mit Medizin. Kapitel 39, noch die letzten paar Minuten. Zu jener Zeit, also wieder ganz in der ähnlichen Zeit, sandte Merodach Baladan, der Sohn Baladans, der König von Babel, Brief und Geschenk an Hiskia. Denn er hatte gehört, dass er krank gewesen und wieder gesund geworden war. Und Hiskia freute sich über sie und zeigte ihnen sein Schatzhaus. Also, das war jetzt ganz klar, nach der Genesung, da hat Merodach Baladan, das war damals der König, in dieser Zeit wurde der König von Babylon. Ich habe da auf dem Skript ganz ausführlich in kleinerer Schrift nochmals die Stichwörter zu Jesaja 21 hingeführt. hinzugefügt, denn dort haben wir eine Prophetie von Jesaja, die betrifft genau diesen Merodach-Baladan und den Kampf zwischen Assyrien und Merodach-Baladan. Also der war schon Gegenstand der Prophetie, dieser Mann. Hat sich alles so erfüllt, wie das dort in Jesaja steht. Und nun dieser Merodach-Baladan, das war ein Feind der Assyrer. Und jetzt hört er, Hiskia ist gesund geworden. Er hörte natürlich auch, die Assyrer sind dort abgezogen. Da sagt er sich natürlich, das ist ein Mann, der muss mein Bundesgenosse werden. Aber er schreibt nicht einen Brief, Hiskia, aus politischen Überlegungen möchte ich gerne mit dir ein Bündnis eingehen. Und ja gut, wahrscheinlich hättest du von der Bibel her ein Problem, weil das dürfte ja gar nicht von der Bibel her. Nein, er sagt, oh, ich freue mich, dass du so gesund geworden bist. Und der Hiskia fällt voll hinein. Hiskia freute sich über sie und zeigte ihnen sein Schatzhaus. Wow, der König von Babylon freut sich, nimmt Anteil. Ja, und dann nimmt er diese Gesandten auf, fühlt sich unwahrscheinlich geehrt. Und nicht wahr, so kann es auch gehen, dass wir manchmal in dieser Welt Ehrungen bekommen, die für uns echt gefährlich werden. Kann man in Situationen kommen, wo uns eine Ehre angeboten wird, die wirklich eine Gefahr werden kann. Und da heißt es also, das Silber und das Gold und die Gewürze und das köstliche Öl und sein ganzes Zeughaus und alles, was sich in seinen Schätzen vorfand. Es war nichts in seinem Haus und in seiner ganzen Herrschaft, das Hiskia ihnen nicht gezeigt hätte. Also er zeigt alles, was er ist und hat. Und da hat ihn der Hochmut gestochen. Und gleich kommt die Reaktion. Da kam Jesaja, der Prophet, zum König Hiskia und sprach zu ihm, was haben diese Männer gesagt? Und woher sind sie zu dir gekommen? Und Hiskia sprach, aus fernem Land sind sie zu mir gekommen, von Babel. Merken wir dieser Zusatz von Babel. Und er sprach, was haben sie in deinem Haus gesehen? Und Hiskia sprach, sie haben alles gesehen, was in meinem Haus ist. Es gibt nichts in meinen Schätzen, das ich ihnen nicht gezeigt hätte. Da sprach Jesaja zu Hiskia, höre das Wort des Herrn der Heerscharen. Siehe, es kommen Tage, da alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter aufgehäuft haben bis auf diesen Tag, nach Babel weggebracht werden wird. Es wird nichts übrig bleiben, spricht der Herr. Und von deinen Söhnen, die aus dir hervorkommen werden, die du zeugen wirst, wird man nehmen und sie werden Kämmerer sein im Palast des Königs von Babel. Und Hiskia sprach zu Jesaja, das Wort des Herrn ist gut, das du geredet hast. Und er sprach, es wird ja Friede und Bestand sein in meinen Tagen. Also, Jesaja kommt, sagt ihm nicht einfach, oh, Hiskia, du hast das gemacht. Er stellt Fragen, Hiskia, was hast du gemacht? Was hast du gezeigt? Und Hiskia ist wirklich ehrlich. Er sagt nicht, ja, ich habe ihm Gold gezeigt. Nein, er sagt, ich habe ihm alles gezeigt. Wäre auch wahr gewesen. Aber er sagt, es ist nichts, was ich ihm nicht gezeigt habe. Also der deckt die Dinge gleich auf. Das ist so schön. Der will also nichts zudecken. Er merkt sofort, das war eine ganz faule Sache. Aber er deckt alles auf und dann kommt die Prophetie. Schau, Hiskia, der Herr wird eingreifen. Dieses Babylon, das sind nicht unsere Freunde. Diese Weltmacht Babylon wird alles kaputt schlagen, nicht die Assyrer. Und tatsächlich so kam es in den Jahren 605 bis 586. In 4 Kriegen haben die Babylonier alles vernichtet, alles zusammengeschlagen, den Tempel und die ganzen Königsschätze weggeführt. Man lese 2. Chroniker 36. Zweite Könige am Schluss. Alles haben sie weggeführt und auch die Juden wurden deportiert in 4 Phasen in die Gefangenschaft nach Babylon. Alles am Boden zerschlagen und dort in Babylon konnten die Leute nicht mehr singen. Psalm 137, an den Flüssen Babels saßen wir und weinten, indem wir Zions gedachten. Und dann wird gesagt, wir haben unsere Harfen aufgehängt, wir wollten nicht mehr singen. Wir haben keine Freude mehr gehabt zu singen. Und dann sagen die Babylonen, sing doch ein Zionslied. So ein exotisches jüdisches Lied. Wie können wir da auf fremder Erde singen? Und so musste also alles so kommen, wie diese Prophetie es sagt. Und schließlich sagt er sogar, aus deiner Nachkommenschaft werden Leute nach Babylon geführt werden und die werden Kämmerer werden dort im Palast. Und das hat sich so eindrücklich dann erfüllt mit Daniel und seinen Freunden und auch andere. Daniel 1 spricht davon. Aber da sehen wir auch wieder Gottes Gnade, wie dann, ich meine, diese jungen Leute wurden gezwungen, sich zu verunreinigen in Babel, das ganze Zeugs mitzumachen. Man wollte sie entwurzeln, hat ihnen andere Namen gegeben, nicht mehr die Namen wie Daniel, die an den Gott Israels erinnerten. Andere babylonische, heidnische Namen. Und dann lesen wir von Daniel, er nahm in seinem Herzen, sich in seinem Herzen vor, sich nicht zu verunreinigen. Daniel 1, Vers 8. Aber die ganze Not ist gekommen. Alles, was da vorausgesagt worden ist. Und Hiskia rebelliert nicht, stellt sich darunter. Und dieser letzte Satz, den müssen wir positiv auffassen. Er sagt, jetzt in meiner Zeit wird Bestand sein. Das nehme ich auch einfach unverdient aus Gottes Hand. Aber er wusste, die Katastrophe wird für Juda kommen. Und so sehen wir diese Prüfungen und sehen, zwei hat er eigentlich bestanden. Und die dritte war die gefährlichste, wenn der Feind kommt wie eine Schlange. Und so haben wir das auch gesehen, oft oder immer wieder, gerade die Russlanddeutschen, die durften nach dem Sturz der Sowjetunion, durften die rüberkommen nach Deutschland. Und dann gab es junge Leute, die hatten zwar in der Sowjetunion gegen eine Diktatur, da haben sie Bestand gehabt, aber dann, als sie den Überfluss und das ganze Vergnügen, das man haben kann, auch als Christen, nicht wahr? Da gibt es auch ganz tolle Partys, die wirklich christlich sind, ja? Und das hatten sie alles nicht so in der Sowjetunion. Und das wurde wohl manchen zu einer Falle. Gegen eine Diktatur wie die Kommunisten, da haben so viele im Glauben festgestanden. Aber das, was wir da im Westen haben, das ist offensichtlich gefährlicher. Und Hiskia erinnert uns an diese Gefährlichkeit.